In der Produktionsfirma wurden unsere Enthüllungen mit großer Begeisterung aufgenommen. Sie könnten offenbar sogar einen Pfarrer zum Atheisten bekehren, lachte die Dame Bellini bei der Sichtung des Materials. Das sollte man eigentlich meinen, doch ich habe das bereits im größeren Umfang versucht, erinnerte ich mich. Bei vielen dieser Pfaffen schafft man das nicht einmal mit Lagerhaft. Bereits 2 Wochen nach meiner Premiere bei jenem Witzgür wurden nun diese Beiträge in die Sendung eingefügt, zusätzlich zu meiner flammenden Rede, die ich jeweils gegen Ende hielt. Und nach 4 weiteren Wochen kam jeweils noch ein Beitrag dazu. Es war im Grunde wie Anfang der 20er Jahre, nur mit dem Unterschied, dass ich mir damals eine Partei gekapert hatte. Diesmal war es eine Rundfunksendung. Ich behielt im Übrigen auch recht mit meiner Einschätzung, was diesen Witzgür anging. Tatsächlich verfolgte er mit einem gewissen Groll, wie ich mehr und mehr Einfluss und Macht in seiner Sendung gewann, wie sich deutlich die Führernatur durchsetzte. Dennoch trat er dieser Entwicklung nicht entgegen. Er passte sich zwar nicht direkt an, er protestierte jedoch nur auf das Kläglichste hin und wieder und jammerte hinter den Kulissen den Firmenverantwortlichen die Ohren voll. Ich an seiner Stelle hätte alles auf eine Karte gesetzt, ich hätte mir von Anfang an jegliche Einmischung verbeten, ich hätte unter vergleichbaren Umständen gleich nach dem ersten Auftritt mit der Einstellung jeder Arbeit für den Sender geantwortet, was hätten mich da Verträge interessiert. Aber jener Witzgür klammerte sich, wie es nicht anders zu erwarten war, verzweifelt an seine jämmerlichen Errungenschaften, an seinen fragwürdigen Ruhm, an seinen Senderplatz, als wäre es eine Auszeichnung. Dieser Witzgür hätte niemals für seine Überzeugungen Rückschläge in Kauf genommen, er wäre nie in die Festungshaft gegangen. Andererseits, welche Überzeugungen sollte er schon haben? Was hatte er außer einer fragwürdigen Herkunft aufzuweisen, außer sinnentleertem, prahlerischem Geschwätz? Da hatte ich es natürlich einfacher. Hinter mir stand ja immerhin die Zukunft Deutschlands, ganz zu schweigen vom Eisernen Kreuz oder dem Verwundetenabzeichen, das belegte, dass ich für Deutschland auch schon mein Blut geopfert hatte. Was hingegen hatte jener Witzgür geopfert? Und da erwarte ich selbstverständlich nicht unbedingt das Verwundetenabzeichen in Gold. Wo soll er das herhaben, ohne einen Krieg? Und wenn er es gehabt hätte, wäre wiederum fraglich gewesen, ob er sich noch für seine Unterhaltungssendung geeignet hätte. Die Leute, die solche raren, hohen, verwunderten Auszeichnungen tragen, von denen ist bei genauer Betrachtung oft nicht mehr allzu viel übrig. Das liegt in der brutalen Natur der Dinge. Menschen, die 5-mal oder öfter an der Front verwundet wurden von Bajonetten, Granaten, Gas, die haben Glasaugen oder künstliche Arme oder der Mund ist schief zusammengewachsen, wenn überhaupt noch ein Unterkiefer da ist. Das ist zugegebenermaßen nicht das Holz, aus dem uns das Schicksal die besten Humoristen schnitzt. Und so verständlich eine gewisse Bitterkeit in ihrer Situation auch sein mag, man muss hier als Führer auch einmal die andere Seite sehen. Da sitzen die Leute im Publikum in bester Stimmung, sie haben sich fein gemacht, sie möchten sich nach einem harten Arbeitstag in der Schrapnellfabrik oder in der Fliegerwerft einmal entspannen oder auch nach einem langen nächtlichen Bombardement. Da habe ich schon Verständnis dafür, dass die Bevölkerung von einem guten Komödianten etwas anderes erwartet als 2 amputierte Unterschenkel. Da muss man dann in aller Deutlichkeit auch einmal sagen, hier ist der sofortige tödliche Granatentreffer für alle wohl die bessere Lösung als ein Verwundetenabzeichen mit anschließender Verwendung als Spaßmacher an der Heimatfront. Insgesamt merkte man aber eben sofort, dass dieser Witzgür nicht nur keine Weltanschauung besaß, die es mit der nationalsozialistischen aufnehmen konnte, sondern dass er überhaupt keine hatte. Und ohne eine gefestigte Weltanschauung ist man in der modernen Unterhaltungsindustrie selbstverständlich ohne jede Chance und fernerhin auch ohne Daseinsberechtigung. Das Weitere regelt dann die Geschichte. Oder die Einschaltquote. Der Führer ist nichts ohne sein Volk. Das heißt natürlich, der Führer ist schon auch etwas ohne sein Volk, aber man sieht es dann nicht, was er ist. Das ist jedem gesund denkenden Menschen leicht begreiflich zu machen, denn das wäre ja, wie wenn man einen Mozart irgendwo hinsetzt, man gibt ihm aber kein Klavier. Da merkt dann auch niemand, dass das ein Genie ist. Da hätte er nicht einmal als Wunderkind auftreten können mit seiner Schwester. Gut, die hätte dann noch ihre Geige gehabt, aber nimmt man der auch die Geige weg, was hat man dann noch? 2 Kinder und die können allenfalls noch Verse im Salzburger Dialekt aufsagen oder dergleichen Allerweltslieblichkeiten, aber das will keiner sehen. Das gibt es ja in jedem Wohnzimmer zur Weihnachtszeit. Des Führers Geige hingegen ist das Volk und seine Mitarbeiter. Natürlich kann man da schon den Einwand der Skeptiker erahnen, die 9-mal klug daherschwatzen, man könne nicht 2 Geigen auf einmal spielen. Aber da sieht man auch einmal wieder, was solche Leute für einen Blick auf die Realität haben. Da kann nicht sein, was nicht sein darf. Wenn es aber doch so ist, genau daran sind ja zahllose, auch recht große Führer letzten Endes gescheitert. Man nehme Napoleon zum Beispiel, der Mann war ein Genie, gar keine Frage. Aber eben nur auf der militärischen Geige. Gescheitert ist er an den Mitarbeitern. Und da stellt sich die Frage bei jedem Genie, was fehlt es für Mitarbeiter?